Ja, ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so, so sehr, denn ich sitze heute nicht alleine. Ich sitze zwar allein in meinem Büro, aber ich sitze nicht alleine vorm PC, weil mein Gesprächspartner ist heute ein ganz besonderer Mensch. Und so wie es aussieht, wird er vielleicht auch noch ein paar öftere Male mit mir hier sitzen, weil wir doch vieles zu besprechen haben. Das haben wir in der Vergangenheit schon sehr oft herausgefunden, dass wir sehr viele Themen finden, über die wir uns austauschen können. Und ja, ich stelle dich jetzt einfach mal ganz kurz vor. Aber erstmal sage ich deinen Namen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, lieber Thomas Funk. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen ein bisschen Zeit verbringen.
Freut mich auch.
Da ist er schon. Also, ich stelle den Thomas, ich erzähle ein bisschen was über den Thomas und Thomas, du darfst das so gerne ergänzen, wenn ich was vergessen habe oder wenn ich irgendwas nicht schön ausgedrückt habe. Den Thomas, den kenne ich jetzt schon ein paar Jahre. Thomas ist ein Ehepartner von einer Frau, die ich im Coaching begleiten durfte und darüber haben wir uns letztendlich kennengelernt und ja auch schätzen gelernt, so möchte ich es wirklich sagen. Der Thomas hat ja, einen riesengroßen Erfahrungsschatz bringt er mit aus seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit als Chirurg und aber auch aus eigenen Erfahrungswegen innerhalb von Krankheiten und aber auch ja, einem großen Burnout-Moment, der dich auch dazu gebracht hat, noch viel weiter über den Tellerrand hinaus zu sehen, als das, was die Medizin vielleicht alleine sieht. Was ich besonders schön finde, Thomas, ist, dass du in deinen, ich muss jetzt nochmal fragen, du bist 66, wie alt bist du? Hilf mir.
67.
67, fast, okay. Also mit deinen wundervollen 67 Jahren jetzt nochmal angefangen hast zu studieren. Darüber reden wir auch auf jeden Fall. Und ja, und ich möchte einfach sagen, ich schätze dich als Mensch unwahrscheinlich. Ich mag, wie du aufs Leben blickst. Ich mag auch, wie du nicht müde wirst, dich weiterzuentwickeln, was ich schon außergewöhnlich finde für, ja, für Menschen ja, eines höheren Alters, denn wir kennen auch viele andere Menschen, die das überhaupt nicht mehr machen, wenn sie älter werden. Also, über all das wollen wir reden und noch viel mehr. Ich habe mir mal so die Überschrift heute genommen, wenn der Beruf endet und das Leben lauter wird. Darüber wollen wir auch sprechen, aber jetzt erstmal, lieber Thomas, ergänze gerne, was dir jetzt sofort direkt eingefallen ist, was ich vergessen habe oder was du gerne dazu sagen willst, dass wir auch ein bisschen ein Gefühl für dich bekommen und für deine schöne Stimme.
Erstmal herzlichen Dank für die sehr wertschätzende Vorrede. Es ist des Lobes viel. Ja, mit dem Kennenlernen, das war tatsächlich so. Und ich habe halt mit der Zeit gemerkt, indem ich auch mal auf deine Projekte aufmerksam geworden bin und mitgemacht habe, dass du sehr interessante Themen hast. Und mein, was dich auszeichnet, wenn ich jetzt schon so gelobt worden bin, ist, dass du also eine überbordende Menschenliebe an den Tag legst für deine Klienten. Also man hat immer das Gefühl, wie kann ein Mensch das alles schaffen? Aber diese Menschenliebe, die drängt scheinbar so aus dir heraus und
Wie du
das
das
kann man
sagst.
irgendwie gar nicht bremsen. Ne?
Nein, nein, ich bin
Ja,
unstoppable,
das
da hast du recht.
ist halt wie so
Sorry.
ein Magnet. Ne? Das hat einen angezogen und jetzt habe ich ja schon viele Themen kennengelernt und jetzt stehen wir ja gerade wieder in einem drin. Und da finden sich immer wieder Berührungspunkte auch. Und ich glaube, es ist unabhängig vom Alter, ob man da jetzt bei dir mit 20 mitmacht oder mit 80, das ist jetzt gar nicht so entscheidend. Man findet immer irgendwas.
Schön, dass du das
Ja.
sagst, Thomas, weil genau, lass mich dazu kurz einen Satz sagen, bitte, weil genauso ist das. Das ist überhaupt nicht entscheidend, wie alt man ist, aber es ist eben entscheidend, wie bereit man ist, weiterzugehen mit sich selbst, mit seinen Themen, auch in der Beziehung mit sich selber und natürlich auch in den Beziehungen mit den Menschen, mit denen wir leben. Und das ist tatsächlich altersunabhängig, aber nicht menschenunabhängig, weil, wie gesagt, da sind zwei Menschen, die können 44 sein. Und machen, der eine macht das total, der andere macht das gar nicht. Oder 67 sein, das ist letztendlich egal. Und trotzdem möchte ich dich total anerkennen dafür, weil ich glaube schon, dass so dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstwerdung schon durchaus so in dem Alter zwischen 30 bis 50 angesiedelt ist und danach definitiv weniger wird. Und das finde ich einfach wirklich höchst anerkennenswert und Vielleicht sagst du dann direkt doch auch mal, was du studierst, weil dann passt das vielleicht jetzt auch gerade sehr gut dazu. Und erzähl mal, warum du das überhaupt machst.
Ja, wenn wir das unter dem Thema sehen, was mache ich mal, wenn ich in Rente bin, ne? Oder was passiert da, wenn so ein Beruf wegbricht, bei dem er sich jetzt rückblickend oft fragt, ne, hätte ich auch was anderes machen können, was nicht so viel Lebenszeit raubt, auch so viel Nachtdienst und so, dann wird man manchmal skeptisch, aber wenn ich genau überlege, ich wüsste jetzt trotzdem nichts anderes, also ich hätte mir nichts anderes vorstellen können. Und es ist halt was sehr viele Erfolgserlebnisse bringt, wenn man ein Mensch ist jetzt wie du, dem auch daran gelegen ist, dass es anderen Leuten gut geht, nicht nur einem selber. Und das schafft eine große Befriedigung, aber da muss man auch dazu dann den inneren Sinn haben, sonst kann einem das auch überlasten und das ist mir ja trotzdem auch mal passiert. Aber wenn das jetzt weg ist, ist, möchte ich sagen, es ist eine große Lehre, weil man sich ja vorher schon vorbereitet und man hat viele Sachen, wie jetzt das, was ich gerade im Studium mache, wo man sich vorher gerne gewünscht hätte, das mal machen zu dürfen und nicht immer Prüfungen und neue Instrumentarien und sich über Gutachten den Kopf zerbrechen und ähnliches. Aber wenn es weg ist, braucht man einen Ersatz. Und was viele Menschen so denken, die Rente ist das eigentliche Lebensziel. Also dann kann ich mal so richtig leben, dann kommt der Himmel auf Erden. Das macht man leider, die Erfahrung ist nicht so, sondern man braucht auch eine Tagesstruktur. Und man muss auch Sachen machen, die man sonst auch jeden Tag gemacht hat. Und letztlich, wenn man Interessen hatte und sich Fragen zum Leben überhaupt stellt, ne, was ist der Sinn? Warum sind wir eigentlich hier? Und warum läuft mein Leben so? Und warum entwickelt sich's auch so? Oft ohne, dass ich es beeinflussen kann, kommen Ereignisse, mit denen man fertig werden muss. Und mit Partnerschaft haben wir ja in den verschiedenen Projekten schon sehr viel diskutiert. Was passiert, wenn zwei Menschen 40 Jahre, 50 Jahre miteinander ihre gemeinsamen Entwicklungen genießen, Klammer auf, verkraften müssen? Ne?
Sehr
Das
schön,
sind
ja.
schon Herausforderungen und die Statistik sagt ja, dass es gar nicht so viele auch vielleicht so durchhalten, ne?
Und vor allem
Und
auch gar nicht gut schaffen. Also selbst wenn sie
genau.
es schaffen, schaffen sie es
Ja.
gut? Fragezeichen. Das sage ich mal
Mhm.
wirklich so stehen lassen als offene Frage. Ja.
Ja. Ja, und letztlich habe ich das in den letzten Monaten in der Arbeit, habe ich mir gedacht, was machst du da eigentlich? Zwischendurch mal. Und dann ist mir das gekommen. Es wäre eigentlich ein Traum, mal so unter den jungen Kolleginnen und Kollegen zu sitzen, auf den Stühlen, auf denen man vor 45 Jahren saß. Und man muss keine Prüfung machen. Und ob man mitschreibt oder nicht, oder ob einen das jetzt fesseln muss, oder ob es einen fasziniert, weil es nicht muss. Aber ich dachte, das könntest du machen. Und dann habe ich mich im Sommersemester angemeldet. Und habe ich gedacht, na, was machst du jetzt, wenn du über den Sinn des Lebens nachdenkst? Dann musst du dich ja nicht in Biochemie setzen, ne? Oder so,
Nein.
ne? Und dann habe ich gedacht, na, setz dich mal zu den Geisteswissenschaftlern hinein. Ja, und jetzt habe ich mich fürs dritte Semester angemeldet und schauen wir mal, was wird. Naja, und dann
Ja,
ist
was
das
studierst du
eigentlich
jetzt?
gut
Sag's
gegangen.
mal. Was
Ja,
studierst du?
ich bin halt bei der Philosophie, die jetzt so, also die Vorlesungen, die ich mache, das sind so für die Kollegen, die es als Nebenfach brauchen, also Lehramt, Theologen, auch die Masterstudiengänge, aber ich gehe ja nur einmal die Woche hin, weil es ist ja relativ weit, muss ja 50 Minuten Zug fahren. Ja, und dann geht es halt um die Fragen, ne? Was ist Wahrheit oder was jetzt bei deinen Impulsen war, was ist Gegenwart, wenn man sich das mal genau überlegt, ne? Und du hast ja so die Eigenschaft, immer Begriffe so zu zerlegen, ne? Du hattest jetzt mal in einem Impuls spüren und wahrnehmen, ne? Das sind so, wo man über den Begriff nachdenkt. Was steckt da eigentlich drin, ne? Spüren ist eher was Aktives, ne? Der Hund sucht eine Spur. Ich spüre irgendwie nach. Bin doch unruhig. Wahrnehmen. Ich bin halt jetzt hier. Und ich schaue auf was ich für wahr halte. Und dann kommt schon ein Unterschied zustande, ne? In der Aktivität.
So
Und das
schön,
ist
dass du
was,
das
was mich
nochmal
so
reinholst.
fasziniert, ne? Auch was du immer bei den Impulsen bringst. Und das sind die Fragen, die einen beschäftigen. Und dann denkt man, okay, das ist jetzt doch auch was, wo man dann den Rest der Woche, wenn man sich ein Buch dazu kauft, beschäftigt sein kann.
So
Ja.
schön. Und jetzt habt ihr natürlich auch noch den Vorteil, also dass du und deine Frau ihr euch dann auch über diese Themen wirklich auch intensiv austauscht. Also, das ist was auch ganz Besonderes zwischen euch. So empfinde ich das aus meiner Abstandsperspektive, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber ich glaube, das würdest du bestätigen, oder?
Ja, sie stützt es halt, ne? Dann nehme ich halt meinen Rucksack mit und macht sie mir ein Pausenbrot und dann fahre ich dahin und in der Unibibliothek esse ich dann mein Käsebrot und dann fahre ich wieder nach Hause. Und sie sagt halt nicht, ja, was musst du das jetzt machen? Kannst du ja auch noch was anderes machen, sondern sie stützt es halt und findet es gut. Und es ist ja auch ein gewisser Antrieb, ne? Sie könnte sagen, ja, putz mal lieber so ein Zimmer, ne? Oder so, statt dass du so einen Quatsch machst. Aber sie stützt es eben.
Ja, und ihr tauscht euch über diese Themen auch aus, aktiv, gell?
Ja, schon, weil wir sind ja so ein bisschen infiziert mit diesen Themen schon durch den ganzen Lebenslauf, ne? Durch die Probleme, die wir selber
Ja.
gelöst haben. Und das ist jetzt nicht nur, dass man sich im Beruf oft fragt, hätte ich mir was Einfaches suchen können, sondern es geht ja auch darum, wie wäre denn unser Leben gelaufen, wenn wir uns nicht mit solchen, gut, wie soll man sagen, ererbten oder auch einfach Problemen, die einem, bei dir sagt man immer, das Universum gestellt hat oder der liebe Gott hat einem halt eine Prüfung geschickt, ne,
Ja.
die man zu lösen hat, fragt man sich auch und dann kommt man auf solche Fragen, ne.
Und Thomas, du hast das jetzt so schön ausgedrückt. Ich wollte es mir jetzt merken, aber ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, wie den Wortlaut, den du jetzt gerade genommen hast. Aber ich würde ihn sehr gerne nochmal wiederholen. Meine Frage dazu, also du sagtest gerade so etwas wie die Prüfungen, die ihr bekommen habt vom Universum, vom lieben Gott, vom Leben. Die habt ihr durchgestanden und dadurch habt ihr euch mit diesen Themen beschäftigen müssen. Und meine Frage dazu ist, was habt ihr daraus gelernt und warum, also wie, inwieweit hat es euer Leben verändert, dass ihr durch die Krisen ja auch diesen Weg gefunden habt, auch letztendlich so zu mir und zu meiner Arbeit und zu der Art, wie ich aufs Leben blicke?
Also einmal ist es halt die Beschäftigung jetzt über Studium, was zu den Fragen hinlenkt. Und das andere ist halt auch das, was man gemeinsam erlebt hat. Wie hat man das gelöst? Und dadurch hinterfragt man ja vieles im Leben sowieso tiefer. Und was man sowohl durch dieses Studium merkt, wie auch durch die Rückschau aufs eigene Leben jetzt. Und ich kann vielleicht sagen, wir sind vielleicht jetzt ein Ehepaar, das muss nicht darüber klagen, dass wir zu wenig miteinander reden, sondern wir müssen eher manchmal die Reißleine ziehen, ne? Dann muss man auch wieder mal aufstehen vom Tisch und was anderes machen.
Ach, wie schön.
Aber letztlich führt einem das halt dann dazu. Man wird dann veranlasst, auch tiefer über das Leben nachzudenken und ein positiver Effekt, das ist dann auch, wenn man natürlich gewillt ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel bei dir mitzumachen. Ich brauche das ja auch nicht mitmachen, nicht machen. Es gibt sicher viele Leute, die schaffen das auch anders. Aber man bekommt halt dann einen anderen Blick auf diese ganzen Probleme und wie man sie bewältigt hat. Und ein großer Effekt ist, dass man mit weniger zufrieden wird. Also wir hatten jetzt wieder einen Urlaub, hatten wir geplant und jetzt ist aber Verschiedenes dazwischen gekommen und der Lebensgefährte von der Mutter von der Anja wird operiert an der Hüfte, das ist ein schweres Hüftlein. Und es kommen dann immer so Fragen auf, haben wir es nicht zu Hause schöner? Das ist jetzt was, was viele vielleicht nicht so verstehen, ne? Aber man braucht irgendwie nicht mehr so den letzten Kick, weil aus den Erfahrungen, aus denen man herauskommt und aus den Zeiten, die man überstanden hat, ist man oft mit weniger zufrieden, wie das vielleicht mancher ist, der immer wieder noch nach neuem Sinn und vielleicht nach neuem Konsum sucht. Und mein Anja hat jetzt auch so ein bisschen, dass die Sex vor dem Geburtstag da jetzt bald erscheint und so. Und dann stößt man auf solche Themen.
Aha.
Und im Prinzip erleichtern die einem das Leben. Und wenn man das jetzt von der positiven Seite sieht, wie wenn man zum Beispiel bei dir jetzt eine ein Projekt mitmacht, sieht man es ja grundsätzlich von der positiven Seite, weil es wird irgendwie alles lösbar, ne?
Ja.
Wenn es nun jetzt mal so sein soll, gerade jetzt eben, wie es eben so ist. Und das macht insgesamt zufriedener im Leben.
Ja, würdest du sagen, also wenn ich jetzt mal so die These aufstellen würde, dass also die Menschen, die wirklich besser oder näher mit sich verbunden sind und einfach auch so, ja, so den Sinn in ihrem Leben gefunden haben und auch die Tiefe in Beziehungen gefunden haben, dass die weniger im Außen suchen und auch dann im Außen weniger brauchen, und dann vielleicht auch auf gewisses, also gewissen, ich sage jetzt mal ganz bewusst in Anführungszeichen Luxus verzichten, weil der wahre Luxus wirklich diese Nähe und diese Tiefe und dieser bewusste Zeitgenuss ist, würdest du das sagen?
Also das ist schon ein Punkt, warum man auch, glaube ich, wenn man älter wird, gemeinsam weniger so diese Hintertür hat, ne? Ich bräuchte vielleicht jemand anderen, weil das gemeinsame Erleben ja irgendwie schon was ist, was man im Kopf hat, was sich auch einprägt. Und man denkt auch oft drüber nach, wie wäre das jetzt, wenn der weg wäre? Das ist schon was,
Aha.
was einen beschäftigt. Könnte man sich das jetzt vorstellen? Und ich glaube, je länger man zusammen ist, umso mehr kommt es auch zu vergleichen dann. Also ich stelle mir sehr schwierig vor jetzt, wenn ich eine neue Partnerin hätte, würde ich immer im Kopf Vergleiche sehen. Also, oder wenn jetzt so das erste Feuer abgebrannt ist, würde man dann, naja, was war vielleicht doch besser und was nicht? Aber das sind natürlich wieder Eigenschaften, die muss man dem eigenen Charakter zuschreiben, ne? Und das ist ja auch was, warum man zu dir gerät, aus einer sehr ausgeprägten Bedenklichkeit und übers eigene Leben und macht man alles richtig und hat man Verbesserungsbedarf. Und dann ist wieder umgekehrt, könnte man sich eigentlich theoretisch gedacht einem anderen nochmal zumuten. Sowas, denke ich, wächst schon im Lauf des Alters. Wobei heute merkt man ja, die Statistiken bei Scheidungen sind ja auch deutlich steigend bei Menschen, die auch nach 40 Jahren noch was Neuem suchen. Ne?
Ja, erstaunlich ist das,
Die
aber
Frage
es
ist
wird
halt
immer
immer,
mehr.
sucht man dann wirklich nach was Neuem auf menschlichem Sektor oder spielen auch Einflüsse heute eine Rolle, die dann wieder nur mit Attraktivität zu tun haben, ne? Ich bräuchte doch mal einen jungen Mann oder eine junge Frau oder solche Überlegungen. Und die führen, glaube ich, dann nicht zum Ziel.
Ja, das glaube ich auch, dass das schwierig ist. Aber vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt so dieses, ich sehne mich noch mal nach was Neuem, sondern vielmehr so, ich bin des Alten überdrüssig geworden.
Ja.
Weißt du, so, ich glaube,
Ja.
das erlebe ich ja auch ganz oft in meiner Arbeit, dass es gar nicht unbedingt so bei Trennungen oder also anstehenden Trennungen oft darum geht, so, ich will noch mal was anderes haben oder was Schöneres haben, sondern das, was ich habe, das ist einfach nicht mehr das, was mir Nahrung gibt oder wo ich das Gefühl habe, mir kann es da gut gehen.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist noch mal ein anderer Aspekt da drin. Und ich möchte auch noch was Persönliches teilen. Ich fand das jetzt so spannend, wie du das gesagt hast. Also so diese Idee von, mute ich mich da noch mal zu und vergleiche ich dann so die ganze Zeit? Also ich möchte das auch ganz ehrlich teilen, denn als ich mich getrennt habe, war so dieses erste Jahr in der neuen Beziehung ganz oft davon geprägt, dass ich immer verglichen habe. Also so man ist das ja auch gewöhnt, ne? Wenn du mal, also ich war ja auch 18 Jahre mit meinem Mann zusammen, mit meinem Ex-Mann, und da bist du einfach Abläufe gewöhnt, da bist du Reaktionsmuster gewöhnt, da bist du so vieles gewöhnt, weil das halt einfach so ist. Du bist da, das ist einfach dein Normal und plötzlich ist alles anders und du holperst jedes Mal über eine Reaktion oder holperst jedes Mal über eine Art und Weise, wie der andere denkt oder wie du selbst reagierst. Und ich fand das super spannend, mich selbst zu beobachten. Und war wirklich auch richtig genervt davon, dass die ganze Zeit dieser Vergleich ablief in meinem Kopf. Und ich habe mich auch so oft entschuldigt bei meinem jetzigen Partner, dass ich das mache, also dass ich das überhaupt nicht hinkriege, das leer zu kriegen. Und das war eine meiner besten Übungen tatsächlich. Also wenn es darum geht, so seine Bewertungen zu lösen und seine Ansichten zu lösen, über die ich ja immer so gerne unterrichte, mich immer wieder zu überprüfen, okay, was hast denn jetzt hier meine Ansicht? Woraus schöpfe ich denn jetzt gerade hier? Ist das nur mein Erfahrungsfeld oder kann ich jetzt einfach mal pur im Hier und Jetzt sein? Und als ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich das jetzt mal weglasse, was ich da gelernt habe und kapiert habe und was ich alles übers Leben weiß, dann darf ich hier eine komplett neue Erfahrung machen und habe mich dadurch natürlich auch nochmal komplett neu kennengelernt und mich auch nochmal überprüft, aha, was sind denn meine Erwartungen, was sind denn meine Bedürfnisse, wo bin ich auch schnell enttäuscht oder was brauche ich wirklich und was kann ich mir auch selbst geben? Und ich glaube, das ist so etwas, was man in eingefahrenen Beziehungen oft nicht mehr so gut finden kann, weil man ja eben so eingespielt ist. Und ja, aber gut, jetzt geht ja überhaupt nicht darum, dass ihr euch trennt, so gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, ihr zwei, ihr habt euch wirklich eure Beziehung erarbeitet. So kann man das ja auch tatsächlich sagen. Du hast ja schon gerade erwähnt, dass das nicht immer leicht war. Wir haben ja auch, also kann man ja mal laut so sagen, ihr habt bei mir sowohl das Selbstheilerprogramm wie auch das Beziehungsheilerprogramm gemacht. Und zwar nicht, um eure Beziehung zu heilen, sondern zu schauen, hey, was ist denn hier sonst noch möglich? Und das fand ich, also du nickst schon, ich denke, ich habe das richtig gesagt, du darfst jetzt gleich selber dazu was sagen. Das fand ich besonders toll, weil ich glaube, lass mich kurz nachdenken. Ihr wart eines der ganz wenigen Paare, die mit dieser Einstellung in dieses Programm gegangen sind, weil die meisten, die das Programm machen, haben natürlich Beziehungsprobleme und stehen auch so ein bisschen in diesem Zwiespalt von Should I stay or should I go? Geht's jetzt weiter oder ist es besser, wir trennen uns? Bei euch war das nie das Thema. Bei euch war das Thema, wir machen das, weil wir schauen wollen, hey, wie können wir unsere Beziehung vielleicht noch schöner gestalten? Wie kann es noch lebendiger werden? Wie kann es noch ja, noch schöner sein. Und das ist ja ein hochpräventiver Gedanke, den ja kaum jemand hat, weil wir kommen ja immer nur dann in Bewegung, wenn es gerade besonders schwierig ist oder wenn wir in einem riesengroßen Krisenmoment stecken. Und das, Thomas, zeichnet euch für mich auch als Paar enorm aus, weil ihr diesen Weg so gemacht habt. Und vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, aus welchen Herausforderungen ihr ja schon, bevor ich überhaupt in euer Leben gekommen bin, gewachsen seid und was ist dann passiert durch die ganze Arbeit und durch diesen tiefen Austausch über meine Programme in eurer Beziehung?
Ja, da kommt man jetzt eigentlich auf Beweggründe. Ne? Warum macht man sowas? Also warum trennt man sich oder warum bleibt man zusammen? Und letztlich, das ist auch so kompliziert, wie jeder einzelne Charakter kompliziert ist, was er für Gründe anführt, ob er jetzt ein Problem, ob es jetzt beruflich ist oder in der Partnerschaft, wie lange er es durchsteht. Und dann steht ja immer ganz oben dran, wie wichtig ist mir das? Also beim Beruf kann es sein, ich habe viel dafür gelernt. Die Frage habe ich mir auch oft gestellt, ne, wenn man früh um 4 nicht mehr kann, warum machst du das eigentlich? Aber dann ist halt wieder die Freude und die Genugtuung an der Materie und die überwiegt es wieder. Und in der Partnerschaft ist es ja ähnlich, ne? Immer wieder die Frage, kann ich mir ein Leben ohne den Menschen vorstellen und was bedeutet er mir als Mensch, unabhängig von dem, welche Probleme wir haben? Und das merken wir ja auch in deinen Projekten, dass wirklich viele dabei sind, die auch mit so Gedanken spielen und letztlich kommt es ja immer auf die Stärke der Belastung an, ob ich sagen kann, es ist für mich so belastend, ob Beruf oder Partnerschaft, dass letztlich meine Gesundheit gefährdet ist, dass ich meine Perspektiven für mein Leben verliere. Ne? Bei Pflegenden hat man das. Ne? Was ist von mir noch übrig, wenn ich meinen Partner pflegen muss? Und das sind dann Gesichtspunkte, die entweder zusammenhalten oder nicht. Und irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo jeder Mensch sagen darf, jetzt ist meine eigene Selbstverwirklichung so gefährdet, dass ich das aufgeben muss, ne? Dass es nicht anders geht. Und die Fragestellung ist genauso individuell wie die beiden Leute oder der Mensch, der sich das fragt. Also da gibt es keine Standardrezepte. Und gerade bei langjährigen gesundheitlichen Problemen Oder wenn es psychisch sehr belastend ist, hört man ja auch den Rat, ne, habt ihr schon mal überlegt, euch zu trennen, weil das vielleicht die bessere Lösung ist? Und dann läuft man da rum und überlegt da einen Tag und dann unterhält man sich. Und wenn man auf fremden Rat auf so ein Ergebnis kommt, dann kommt es zu tragen, was du gerade erzählt hast, ne? Dann kommt es noch dazu, ne? War das jetzt eine Entscheidung von mir? Da habe ich mich beeinflussen lassen und ja, macht das Sinn oder macht man es rückgängig? Und gut, und letztlich kommt man dann auf Themen, wenn man sehr lange zusammen ist, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Machen wir jetzt zwei Wohnungen, kaufen uns zwei Waschmaschinen, so ein Blödsinn. Was soll das jetzt, ne? Ist nicht trotzdem alles so machbar, wie es war? Da gehört auch Glück dazu, wenn man dann wieder zu dem Ergebnis kommt. Es ist nicht selbstverständlich. Aber das kommt immer darauf an, wie stark sich ein menschlicher Zusammenhalt entwickelt. Und ich weiß nicht, oder der liebe Gott weiß auch nicht, was die nächsten Jahre bringen. Wir wissen es ja nicht. Ne?
Nein.
Wie wir uns auch als alternder Mensch so entwickeln, dass der andere auch mal sagt, also hör zu, ne, es ist nichts mehr los mit dir, ne? Ich habe jetzt Schnauze voll. Ne? Also es
Ich
ist
glaube, die
schwierig,
Gefahr
ne?
besteht bei euch nicht wirklich. Aber
Ja.
klar, man weiß das nicht. Da hast du
Weiß es
vollkommen
nicht.
recht. Ja, also nochmal die Frage, Thomas, was ist da nochmal anders geworden, auch durch diesen ganzen Weg, durch die Krisen, die ihr gegangen seid und auch durch die Arbeit, die wir dann gemacht haben, diese potenzialorientierte Arbeit, so kann man es ja sagen.
Also man begreift halt, das ist eine Alterserscheinung und das kommt halt allgemein, wenn man sich in tieferen Sinn des Lebens begibt als Partner oder als Einzelner. Und letztendlich ist es so, dass man gegen Anfechtungen von außen, Schwierigkeiten, Berufsstress, Familienstress irgendwie schon das Gefühl hat, besser gewappnet zu sein, besser in der Bewältigung zu werden. Ne? Und letztlich ist ja so, oft schafft man alleine nicht, Argumente für eine Bewältigung zu finden. Und jetzt bei Projekten mit dir, wo man dann schon immer wieder Perspektiven aufgezeigt bekommt, dass man ja vieles hochproblematisiert, dass man vieles katastrophisiert. Und das weiß jeder, was er gerade für einen Tag hat, was heute ihn unendlich quält und ihm eine schlaflose Nacht macht, da fragt er sich in einer Woche, was war das jetzt eigentlich, ne? Welche Bedeutung hatte das für mein Leben? Das hatten wir jetzt im Coaching auch, was so Kränkungsproblematiken angeht, ne? So auch in der
Man kann sich da so
Familie.
reinfressen, also wirklich, wie so,
Ja. Ja. Familie ist ja das Gleiche. Das ist ja auch. Man sieht ja, wie die Quote ist, wie viele Familien es schaffen, wenn Generationen zwischen 100 und 3 Jahren sich immer wieder treffen, dass die sich alle miteinander vertragen, ne? Und dass man da immer irgendwie eine Harmonie aufrechterhält. Das ist eigentlich eine enorme Leistung, wenn das
ja.
gelingt. Und eben durch dieses Nachdenken oder durch Projekte wie mit dir wird man einsichtig, dass das keine Katastrophen sind, wenn einer ausschert oder wenn einem einer auf einmal eben nicht mehr mag,
Ist
sondern
okay,
dass
ja.
es einfach menschlich ist und dann kommt man aus seiner gekränkten Opferrolle auch wieder besser raus.
Genauso. Ja, und so, ne, wenn jeder das tun darf, wie er das halt empfindet. Und dann ist er
Ja.
natürlich auch ehrlich. Und dann setzen wir da nicht irgendwas drüber oder spielen jemandem was vor, sondern ja, dann müssen wir halt damit zurechtkommen. Und dieses Zurechtkommen, ich denke, darüber sprichst du ja auch gerade ganz intensiv, ne? Wie komme ich dann damit zurecht?
Genau.
Also wie kann ich dann damit umgehen, wenn etwas passiert, was mir nicht in den Kram passt oder was mich vielleicht auch verwundet oder mich an ein Gefühl von, was weiß ich, von einer Kränkung von vor 40 Jahren erinnert oder was auch immer. Sowas
Genau.
passiert ja dann. Und dann geht es ja darum, okay, wie erwachsen kann ich jetzt damit umgehen und wie reif kann ich damit umgehen und ja, wie sehr kann ich das erstmal in mir sortieren, bevor ich auch kommuniziere nach draußen? Und das, also das, da ist schon eine hohe Kompetenz drin. Und ich nenne, also ich finde, das ist wirklich die Resilienz des Lebens. Also resilient zu sein in allen Krisen, in allen Dingen, die da halt so reinkommen. Und also ich mag wirklich diesen Gedanken so gern, was, wenn wir lernen und uns selbst zutrauen, dass wir mit allem, was da kommt, umgehen können. So, das heißt nicht, dass wir das super toll machen, sondern dass wir keine Angst mehr davor haben, dass irgendetwas passieren kann, was uns in eine ganz schwierige Situation bringt. Denn was klar ist, wir leben ja in so unsicheren Zeiten, politisch, wirtschaftlich. Also das kannte ich als Kind so gar nicht. Also ich bin in den 90ern aufgewachsen. Das war, glaube ich, die beblümteste Zeit überhaupt. Da hat sich überhaupt keiner Gedanken gemacht über solche Themen, über die wir heute alle diskutieren. Und wenn ich mir angucke, in welcher Welt meine Kinder aufwachsen, wie viel sich meine Söhne mit Politik beschäftigen, mit der USA, mit Donald Trump, also mit all diesen Themen. Ich habe mich in dem Alter nicht ausführlich mit solchen Themen beschäftigt, aber das ist so. Und in dieser Multikrise, in der wir da ja irgendwo auch sind, ist es ja eine riesengroße Aufgabe, uns zu fragen, was können wir so in unserem Einflussbereich, nämlich der Art und Weise, wie wir mit uns umgehen, mit Krisen umgehen, mit Beziehungen umgehen, innerhalb unserer Familie und auch der erweiterten Familie, wie können wir da resilienter werden? Weil wenn wir das nicht hinbekommen, wie sollen wir denn dann mit den großen Krisen umgehen können? Wie sollen das gehen? Wir können ja nicht reihenweise umfallen, auch psychisch. Und da können wir ganz bewusst etwas tun. Und da seid ihr für mich, also ihr beide, du und deine Frau, Vorbilder, auf die ich so gerne schaue und mit denen ich nicht, mit euch auch so gerne arbeite, weil ich sehe, hey, da ist so viel Ruhe inzwischen im System. Da ist so viel Vertrauen im Nervensystem. Da ist so viel Zuversichtlichkeit. Weißt du, das ist etwas, was wir brauchen. Und das steckt ja auch an. Weißt du, wenn du im Zoom sitzt mit deiner Frau oder auch ohne deine Frau und da sitzen vier, die gerade in einem riesen Unsicherheitsmoment sind, da reicht es nur, wenn du da sitzt mit deiner buddhistischen Ausstrahlung, und wirkst einfach ins Feld hinein. Und das brauchen wir. Und ich glaube, je mehr wir davon werden, umso besser ist das in dieser Krisenzeit.
Buddhistische Ausstrahlung.
Ich wusste, dass du das jetzt sagst.
Du bist ja nicht dabei, wenn es Zoom ausgeschaltet ist, ne?
Nein,
Also wir haben am
nein.
Sonntag haben wir versucht, Online-Banking einzurichten, ne?
Oh.
Und da kommt ja dann der Einfluss, den wir sehr fürchten müssen, ne? Dass die KI einem dann sagt, was man zu tun hat, und es
Oh.
funktioniert nicht, ne? Also das ist ja auch so was ich mit dir im Coaching besprochen habe. Da rege ich mich über jemanden auf, der mich einfach boykottiert in der Pflegesituation oder der mich sozusagen zum Opfer macht. Und ich frage mich dann, das ist ja auch deine Lieblingsbeschäftigung, Fragenkataloge dann zu konstruieren. Ne? Ich frage mich, was macht das mit meinem Leben? Ne? Und auf
Ja.
einmal kommt da nichts, ne? Gar nichts, ne?
Ja, lieber lassen, würde ich sagen.
Überhaupt nichts. Und jetzt gerade in der Konfrontation, was du gerade von deinen Jungs so erzählst, der Einfluss ist sicherlich ganz schwierig. Und als Eltern, ich hätte auch nicht mehr die Nerven, das durchzustehen, vor lauter Angst vor diesem Einfluss, ne? Aber gerade jetzt, dass die sich mit Politik auseinandersetzen, ist ja ein Zeichen der Zeit, wo man sagen muss, na, man schimpft ja immer, und früher haben die Alten immer gesagt, auch ihr mit euren Ansichten, ihr werdet alle untergehen. Das ist eigentlich in jeder Generation so gewesen. Aber ich
Ja.
glaube, jetzt sind wir in einer Generation, wo sich innerhalb eines Menschenalters der Einfluss auf unser Leben so stark verändert wie nicht mehr seit der Steinzeit, ja. Also ich meine,
Das
der
glaube ich auch.
Buchdruck und wie der Computer erfunden wurde und die Eisenbahn und das Auto, ne, das waren schwerwiegende Umstürze im Leben. Aber was wir jetzt so erleben, wo wir täglich lesen müssen, ob wir überhaupt die Kontrolle über unsere Gefühle und was wir gut und schlecht finden, ob wir das vollständig aus der Hand geben, ne? Ob uns das nur noch gesagt wird und ob ich nicht mehr weiß, wenn wir jetzt hier Zoom, du und ich machen, ob du das bist oder ob das Ein Avatar ist oder
Ja.
sowas. Das macht schon Angst. Und dann ist der positive Effekt, dass man dann von den Ängsten, die man sich jetzt macht, ob einer in der Familie sich mal auf Deutsch gesagt abspinnt, wo ist die Relation? Und dann ist es auch wieder hilfreich. Also aus Bedrohung verschwinden dann wieder andere Probleme in der Versenkung. Und das ist ja jetzt auch zum Beispiel die Beschäftigung. Jetzt machst du den Vorschlag mit dem Podcast. Und schon verschwinden so andere Sachen, über die ich heute noch gedacht hätte als Rentner. Verschwinden. Und dass bald eine 7 vorm Geburtstag ist und so. Ne?
Das
Ja,
ist nur
das
eine Zahl.
verschwindet dann halt.
Ja, gut so.
Man muss halt machen.
Ja,
Machen.
ganz genau. Und das fand ich auch so toll, wie ich, also wir haben ja innerhalb des Programms hatten wir noch ein Einzelcoaching offen, das haben wir ja vor ein paar Wochen gemacht. Und dann war das für mich so deutlich spürbar, wie wir dieses Coaching hatten. Mensch, Thomas, was hältst du denn davon, wenn wir mal eine kleine Podcast-Reihe zusammen starten? Weil das, wie gesagt, ja, es sind einfach so gute Gedanken, es ist so ein wertvoller Austausch und ich finde, dass ja, das hat es verdient, wirklich auch, dass viele Ohren das hören können. Und wir haben ja noch so viele Themen, Thomas, wir könnten jetzt 5 Stunden sprechen, aber wir machen das häppchenweise. Wir kommen jetzt auch langsam schon zum Ende, aber ich würde gerne tatsächlich noch eine Frage stellen, die nochmal zu dem passt, worüber wir jetzt schon geredet haben. Und zwar möchte ich gerne dich nochmal einladen, da eine Antwort drauf zu finden. Du bist ja jemand gewesen, der auch wirklich sehr viel gearbeitet hat, auch sehr viel Stress hatte auf der Arbeit, ja, im OP viel war und viele Schichten geschoben hat und viel außerhalb war und dann aber vermutlich auch mit einer großen Stressladung, ich habe ein bisschen Schnupfen, mit einer großen Stressladung dann auch oft nach Hause kam. Und trotzdem hast du den Fokus, zumindest in meiner Wahrnehmung, auf eure Beziehung und auf euer Zusammenleben nie hinten angestellt, sondern es lief ja auch parallel, dass da viele Krisen auch passiert sind. Du warst in einem Burnout, Anja ging es nicht gut eine Zeit lang. Und das hat natürlich zum einen eure Aufmerksamkeit gebunden, aber gleichzeitig warst du ja immer ein sehr aufmerksamer Partner, was ja bei vielen anderen Partnerschaften eine große Schwierigkeit ist. Also sehr viele Frauen beklagen sich ja darüber, dass die Männer nur ihren Job im Kopf haben und überhaupt nicht mehr präsent zu Hause sind, dass sie nur erschöpft sind und müde sind und dass man so zusammen dieses Leben überhaupt nicht mehr gestaltet, sondern es dreht sich halt nur um To-dos und um Arbeit und dass so dieses Besondere, was einen ja auch verbindet mit dem Menschen, mit dem man zusammenlebt, nach hinten rutscht. Was glaubst du, Thomas? War so das Besondere oder ist das Besondere bei dir, gerade bei dir als Mann, dass das irgendwie anders geklappt hat?
Das ergibt sich aus der Biografie. Ne? Ich meine auch, das kann man jetzt keinem Mann vorwerfen, wenn er das nicht so hat, aber dann muss man wieder noch weiter zurückgehen, mein, aus welcher Geschichte man aus der Kindheit kommt. Ne? Ob man, mein, wir mussten ja mit einer schwer kranken Mutter aufwachsen, die schwer psychisch krank war, die teilweise suizidal war auch immer wieder. Und dann entwickelt man diese Kümmerer-Mentalität, ne? Weil man ja zu Hause schon, und ich meine, es ging ja mit dem Studium bei mir schon los, dass man dann der ist, der das weiß, was man da jetzt tut. Ne? Und man kommt sehr früh in eine Verantwortung, was manchmal sehr belastend ist, weil psychisch kranke Menschen ja neigen, ihre Verantwortung fürs Leben abzugeben.
Abzugeben.
Ne? Du bist meine letzte Rettung, sorge jetzt dafür, dass das geht. Und so ist man aufgewachsen, und deswegen kann man jetzt Männern grundsätzlich nicht den Vorwurf machen, wenn sie das vielleicht nicht haben, wenn sie als sehr, in sehr situierten, guten Verhältnissen groß geworden sind, wenn sie vielleicht auch als einzelnes Kind aufgewachsen sind, dem sehr viel gewidmet wurde. Und so spielt dann die Geschichte halt dann rein. Und der Haken dabei ist, dass auch bei länger zu bewältigenden psychischen Problemen oft auch der psychologische Rat kommt, du provozierst das, weil du dich zu viel kümmerst.
Ja.
Ne? Du nimmst dem anderen Eigenverantwortlichkeit weg, und dann wird es richtig kompliziert. Ne? Und das ist ja, meine, es ist ja im Beruflichen jetzt, zum Beispiel in der Schmerztherapie ist es auch so, ne? Die Menschen geben die Verantwortlichkeit in der Schmerzbewältigung dann ganz ab. Ne? Da ist jemand Schuld. Und wenn jemand schuld ist, dann ist man aus der eigenen Verantwortung aus der Nummer raus, ne? Und der schuld ist, und das wären dann zunehmend auch die Ärzte, die eigentlich helfen können, sind dann schuld, und man hat ganze Packen von Diagnostik. Man gibt die Verantwortung ab. Und das ist wieder die andere Seite. Man darf nicht zu sehr zum Kümmerer werden, weil das Problem gibt es gerade in der Pflege, ne? Der andere fühlt sich dann entmündigt.
So ist es.
Und dann unterstützt man das, dass er die Eigenverantwortung abgibt. Und das ist so ein schmaler Grat in der Partnerschaft. Wenn jetzt alle gesund sind, ist das jetzt nicht so. Aber es kann auch sein dann, dass man Sachen tut, die dem anderen wieder demonstrieren sollen, ne? Also du musst jetzt auch mal. Dann verstärkt es wieder dem sein Minderwertigkeitsgefühl und so. Also auch kümmern und immer präsent sein ist nicht unbedingt immer die Ideallösung. Man muss auch da wieder die Mitte finden. Man kann auch durch Kümmern dem anderen Menschen die Freiheit für die Selbstentfaltung nehmen. Und das habe ich jetzt in den langen Pflegejahren mit Vorsorgevollmacht und Betreuertum und gerichtlicher Betreuer gesehen. Man übt dann Macht aus, ne? Man dringt in das Eheleben der Eltern ein, man kümmert sich um alles, man hat einen Hausschlüssel, geht einfach rein. Und so, das sind auch Sachen, die haben jetzt im Nachhinein, wenn beide tot sind, so kommen, aber sie konnten ja ihr Leben nicht mehr bewältigen. Also
Nein.
man kommt auch mit Kümmern und Zuwendung in Regionen, wo die man dann wieder kritisch hinterfragen muss. Man muss ein gutes Maß finden. Es ist extrem schwierig. Das kann man auch nicht verlangen. Das lebt jeder aus sich heraus.
Ja, aber was du sprichst das natürlich aus einem großen Bewusstsein und einer großen Selbstreflexion heraus aus. Guck, ich frag dich, warum konntest du so präsent in deiner Beziehung sein und du gehst sofort zurück in deine Familiengeschichte und erzählst, warum du so der Überkümmerer warst, weil du es einfach von Kindes an Beinen an sein musstest. Und dann herauszufinden, okay, wenn ich das jetzt aber hier eins zu eins mit meiner Partnerin mache, dann schade ich ihr enorm, weil ich mache sie total klein dadurch, wenn ich sie die ganze Zeit bemuttere, in Anführungszeichen. Ne? Und das hat ja eine unglaubliche Selbstreflexion und ein Bewusstsein deinerseits, zu merken, okay, da komme ich her. Da habe ich vielleicht ein bisschen eine Übertreibung drin, weil ich so viel machen musste als Kind. Hier muss ich aufpassen. Und weißt du, also Thomas, wer hat denn das schon? Also wer hat denn diese Form der Selbstreflexion über sein eigenes Verhalten?
Ja, es kommt auch erzwungenermaßen, weil da kommt noch ein Aspekt dazu. Das ist eine ausgeprägte Konfliktscheu, ne? Wenn man jemanden hat, der mit sich selber zu tragen hat, muss man ja vermeiden, dass man ihn jetzt anstaut, ne? Konflikte produziert, ne? Sich mal selber als den großen Meck aufspielt und so.
Ja,
Das
oder auch
muss man
einfach
ja
seine
vermeiden.
Bedürfnisse anmeldet, auch das,
Oder auch
ne?
das, ne? Das
Ja.
muss man ja auch vermeiden. Und das wächst ja auch, wenn man so in einer Familie aufwächst, die damit beschlagen ist, dass man auch sehr viel Konfliktangst entwickelt. Und das ist was, wo man natürlich wieder sagen muss, jetzt in der Rückschau, ne, du hast jetzt diesen Job gewählt. Und in dem Job ist es sehr schwierig, wenn man allzu große Konflikt oder Angst vor Scheitern oder so hat, ne, oder Sanktionsängste, ne, wenn du einen Fehler machst, dann hängst du, ne. Das sind anerzogene Charaktereigenschaften. Und das ist ja dein Konzept. Ich muss immer aus dem, was mir negativ erscheint, versuchen, das Positive rauszuholen. Und dann kommst du immer wieder mit solchen aus Erlebnissen heraus entstandenen Skrupeln, die du hast, auch immer wieder in Bereiche, wo du die positiv anwenden kannst, aber nicht übertreiben darfst.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen kompliziert.
Ja, aber weißt du, so, es geht ja darum, dieses Gift des Lebens zu erkennen. So, was habe ich
Genau.
denn Schlimmes mitbekommen? So, und wie kann ich daraus Medizin machen? So, wie
Genau.
kann ich daraus so der beste Mensch werden, der mir möglich ist zu sein? Und ich finde, dieses Bestreben, das sollten wir noch viel kollektiver haben.
Ja, ich meine, es ist ja dann, habe ich ja dir auch schon mal geschrieben, ne? Deswegen ist das Gespräch heute so nützlich, weil mit WhatsApp immer, ne, dann kommt unten immer, ist aus und dann kommt mehr, ne? Weil man dann weil man nicht fertig ist, weil man einfach noch was loswerden will und so.
Ja.
Und so ist es da ja letztlich auch. Es ist schwierig, ein klares Konzept zu finden. Und das in die Tiefe gehen beim Nachdenken ist ja auch wieder manchmal so, dass es einem selber auch wieder zur Belastung wird. Also das ist alles so eine Waage. Du hattest mal so eine Waage. Auf einer Schale war was und auf was anderes. Und das hat sich so aufs Leben bezogen, ne? Und es ist
Ja.
immer so dass der Zeiger immer so in der Nähe der Mitte zu halten ist.
Ja.
Das ist die Herausforderung im Leben.
Und das sind ja auch die großen Religionen oder das sind die großen, wie sagt man, die großen spirituellen Lehrer sagen das ja, das Yin und das Yang, das Helle und das Dunkle, das gehört einfach zusammen. Also wir sind nicht nur die Vergangenheit, wir sind aber auch nicht nur Think Positiv, sondern wir sind alles. So, und wir müssen das halt in ein gesundes Gleichgewicht führen. Wir sind traumatisiert und wir sind heil. Wir sind das einfach beides.
Ja.
Und wenn müssen halt immer wieder hingucken, mit welcher Brille schaue ich jetzt gerade auf mein Leben und ist das gerade sinnvoll, mit dieser Brille da drauf zu gucken? Oder verfranse ich mich hier gerade? Und das kann man sowohl auch ins Positive machen. Also man kann sich auch mit einer künstlichen Positivity verfransen. Ja, weil man Dinge bewusst ausblendet. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache, dass wir nur noch alle sagen, wir sind im Frieden und sind Licht. Da steige ich dann auch persönlich aus, weil es geht um genau dieses Gleichgewicht. Ich habe heute einen Synchronimpuls geteilt. Vielleicht habe ich das noch hier, das Zitat von Laoze. Warte mal kurz. Habe ich das noch? Ah, warte mal, wie war das? Ich weiß das noch auswendig. Ich habe es jetzt nicht mehr hier. Nur wer seine Vergangenheit kennt, kann in der Gegenwart sein und seine Zukunft gestalten. Das war das Zitat, über das ich heute in meinem Synchronimpuls sprach. Und genau darum geht es ja. Also wir müssen unsere Vergangenheit kennen. Wer nicht weiß, warum er ist, wie er ist, warum er sich verhält, wie er sich verhält, wer nicht weiß, warum er fremdgesteuert ist von Emotionen, der kann es auch nicht verändern in der Gegenwart. Der ist Gefangener seiner vergangenen Geschichte. Und wer das kennt, wer die Vergangenheit kennt, der kann in der Gegenwart prüfen, okay, aus welchem Raum reagiere ich jetzt oder wie kreiere ich oder was tue ich jetzt ganz bewusst. Und dann können wir unsere Zukunft auch gestalten. Ansonsten sind wir nur Gefangene der vergangenen Geschichten. Und das ist gefährlich.
Ja, das ist auch die Frage immer nach dem Sinn, ne? Sinn hat irgendwie was mit Gestalten zu tun, wie du
Ja.
sagst. Also immer die ganzen Esoterikbücher, auch wie finde ich Sinn am Leben? Ich finde den Sinn nicht, ich mache ihn.
Ja,
Ich
danke Thomas, dass du das nochmal sagst.
geb dem Leben Sinn. Ich finde es
Ja.
nicht, mir schenkt es auch keiner.
Nein.
Ja, ich kann auch nicht zum lieben Gott sagen, gib mir Sinn, ne?
Nee,
Oder lass mich
oder auch gib
nächste
mir
Woche einen
meine
Urlaub
Aufgabe.
beginnen.
Ja, weißt du,
Ja,
so,
das.
das sind ja auch so viele Menschen, die sagen, ich
Ja.
will meine einzigartige Aufgabe finden. Ja, die wird uns nicht einfach in den Schoß gelegt. Die wird nicht da am Tag Weihnachten 2027 da unter Weihnachtsbaum liegen, sondern das müssen wir uns schon erarbeiten.
Ja, jeder versteht auch unter Sinn was anderes. Und jetzt, ich
Ja.
habe ja auch schon mal geschrieben an dich, wenn man so in helfenden Berufen ist, ne? Wo der eine jetzt in einem ärztlichen Beruf oder in so einem Beruf bei dir, so kreativtherapeutisch, wo einer noch Spaß hat, findet sich ein anderer schon im Helfersyndrom, weil er eine andere Vorstellung hat, was er da leisten möchte oder zu leisten vermag, oder macht er es, um Geld zu verdienen, oder macht er es, weil es ihm ein inneres Bedürfnis ist,
Ja.
und hat er Freude, wenn andere Menschen ihm sagen, also pass auf, du hast mir jetzt da geholfen, ne? Ja, das ist einfach total individuell. Es
Unterschiedlich,
gibt da
ganz genau.
kein
Ja.
Rezept, ne?
Weißt du, wenn ich zum Beispiel in die Rentenversicherung gehe und da jemanden treffe, der eine unglaubliche Akribie an den Tag legt im Ausfüllen von Formularen, und darin einen unglaublichen, also seinen Sinn findet, Beitrag zu sein, was ja auch ein enormer Beitrag ist, weil ich würde durchdrehen, wenn ich den ganzen Tag irgendwelche Formulare ausfüllen müsste und da also alles beachten müsste. Das ist,
Genau.
das würde mich wirklich töten, energetisch. Und
Genau.
aber so, dieser Mensch findet da drin Sinn, weil sein ganzes, seine ganze Konstitution vielleicht auch diese Akribie ist und dieses Herangehen und dieses nacheinander wegarbeiten und so. Und das ist doch großartig. Und so glaube ich, so unterschiedlich sind wir Menschen eben. Und dann gibt es auch nicht den sinnvollsten Job oder den sinnvollsten Lebensinhalt, sondern jeder darf das für sich definieren und finden, so dass wir uns nachher wohl und gut dabei fühlen. Und wenn wir dann auch noch bereit sind, die Extrameile zu gehen und vielleicht auch darüber hinaus noch was zu leisten, dann ist das auch nichts, was uns ausbrennt, sondern wo wir merken, es lohnt sich. Hey, hier gebe ich bewusst noch mal 5% drauf oder 10.
Ja,
Und
und
so.
selbst an die Zeit muss man ja anpassen. Zu verschiedenen Lebenszeiten ist ja Sinn auch was anderes. Ich meine,
Ja.
früher, die Menschen, die mehr spirituelle Bildung hatten, wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist, katholisch, ne, wer so noch nicht in der Kirche war, war entweder tot oder verreist, alle anderen waren
Oh
drin.
Gott.
Und die Menschen, also gerade die alten Frauen in der Landwirtschaft, für die hat sogar Leiden einen Sinn gehabt, weil es ihnen vom Glauben her vorgelebt wird, wer leidet, kommt eher dann an ein letztes Ziel. Das kann man
Ja.
heute niemandem mehr vermitteln.
Nein.
Aber so haben die Menschen das bewältigt im Vergleich, wenn wir uns unter das MRT legen und hoffen, wenn wir da jetzt durchgefahren sind, dann ist unser Schmerz weg, ne? Und dieses
Boah,
Klammern da
danke, dass
dran,
du
ne,
das
das ist
jetzt sagst.
einfach schwierig, ne?
Ja. Boah, Thomas, weißt du, das ist so gehaltvoll. Wir machen da weiter und ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, wir haben jetzt 40 Themen angerissen und ich wünsche mir sehr, dass wir es schaffen. ein Thema nach dem anderen vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiver anzugucken und nicht so einen globalen Blick auf alle gleichzeitig zu haben.
Genau, einen Fokus finden. Da habe ich ja
Ja,
gestern schon Bedenken. Ja, was
ja.
machen wir denn da jetzt hier?
Das ist genau richtig so.
Werden
Weißt du,
wir
das war
jetzt
jetzt
da
unser erster.
zugeschüttet mit unseren Problemen?
Nein, gar nicht. Ich sage noch keine Probleme. Also, das war unser erster Wurf, so sage ich jetzt einfach mal. Und ich freue mich auf die nächste Folge, Thomas. Und dann werden wir uns einem Thema nach dem anderen widmen. Und ich freue mich sehr darauf. Und die Überschrift des heutigen Tages ist jetzt dann nicht mehr die Rente, sondern das Leben in seiner Vielfalt. Und dann werden wir weitersehen. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen kostbaren Austausch. Ich weiß genau, dass es sehr vielen Leuten gefallen wird. Ich bin ganz gespannt auf die Feedbacks. Also abonniert gerne den Kanal und schickt ein Like und macht alles, was es braucht, damit wir noch viel mehr gehört werden in aller Welt. Und ich sage bis zum nächsten Mal, lieber Thomas, und für den Moment von ganzem Herzen danke.
Herzlichen Dank.